Ich möchte eure Aufmerksamkeit auf eine gewisse Konferenz lenken. Eine Konferenz, die nicht auf der Erde stattgefunden hat. Eine Konferenz, die im Himmel stattgefunden hat. Es gibt so Filme, die so darstellen, dass es eine Welt gibt hinter dem Vorhang. Und manchmal versuchen diese Filme uns das klar zu machen, dass wir einen Blick hinter den Vorhang machen dürfen. Und in der Bibel wird eine Geschichte berichtet, wo Menschen hinter den Vorhang ganz kurz gucken dürfen, was da vor sich geht. Eine himmlische Konferenz. Und ich möchte euch einladen, mit mir einige Verse über diese Konferenz des Himmels zu lesen. Und zwar aus dem Buch Hiob. Das Buch Hiob. Im Kapitel 1. Da heißt es, es gab einen Mann namens Hiob. Vers 1. Da lebt im Lande Uz. Und dieser Mann war rechtschaffen, redlich, gottesfürchtig, mied das Böse. Er hatte Kinder, war sehr gesegnet, 7 Söhne, 3 Töchter, Vers 2. Und er war sehr reich, Vers 3. Er hatte 7000 Schafe, 3000 Kamele, 500 Gespannrinder, 500 Eselinnen. Ganzes Gesinde war zahlreich. Er war größer als alle Söhne des Ostens. Man könnte sagen, er war der Bill Gates des Alten Testamentes. Ich denke, Bill Gates ist ja ein Inbegriff für uns alle. Microsoft, der hat ein Vermögen von über 55 oder 60 Milliarden Dollar. Und hier wird ein Mann dargestellt, der hatte fast alles. Eigentlich alles. Kinder, Söhne, rechtschaffen und redlich, gottesfürchtig, mied das Böse und ein Haufen Vermögen. Und es wird auch hier berichtet, dass seine Kinder öfters feierten und er machte was ganz Seltsames. Vers 5. Jedes Mal, wenn seine Kinder miteinander feierten, opferte er für die Kinder. Denn es könnte ja sein, dass sie gesündigt haben. Es könnte ja sein, Vers 5, dass sie Gott abgesagt haben. Und plötzlich in dieser Beschreibung dieses Hiobs wendet sich die Kamera von der Erde schnurgeradeaus zum Himmel. Und wir kriegen einen Einblick über eine himmlische Konferenz. Vers 6. Und es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes zusammen, um sich vor den Herrn zusammenzufinden. Und auch Satan kam in ihre Mitte. Und der Herr sprach zu Satan, woher kommst du? Und Satan antwortete dem Herrn und sagte, von Durchstreifen der Erde und vom Umwandern auf ihr. Und uns fällt auf, dass bei dieser himmlischen Konferenz ein Wesen da ist, das wir gar nicht dort vielleicht vermutet hätten. Was macht denn Satan dort? Der gehört doch gar nicht dazu. Hier heißt es ja, die gesamten Söhne Gottes kamen zusammen und Satan kam zusammen mit ihnen. Söhne Gottes, Engel, Himmelsbewohner. Eins war mal Satan so ein, ja, geschätzter Himmelsbewohner. Und was macht der? Woher kommst du? Vom Durchstreifen der Erde. Ist er hier durch Ton durchgewandert und Bodensee, schöne Fleckchen Erde gibt es hier auf dieser Erde. Hat die Natur bewundert? Hat er das gemacht? Was ist sein Job? In Offenbarung Kapitel 12 heißt es, er ist der Verkläger der Brüder. Er ist der Verkläger der Menschen. Er hat einen Job, die Menschen runterzureißen, die Menschen anzuklagen und den Menschen Probleme zu bereiten. Und es ist interessant. Hier stellt sich die Frage, was macht Satan im Himmel? Der hat doch dort nichts zu suchen. Ist es nicht dieser Satan, der eine Revolution, eine Rebellion im Himmel entfacht hat? Der hat auf einmal Zugang? Nun, in Offenbarung Kapitel 12, wenn wir die Hand hier bei Hiob halten, und ganz kurz Offenbarung Kapitel 12 aufschlagen, dann sehen wir, dass einst dieser Satan ein Himmelsbewohner war. Und da heißt es hier, Offenbarung, Kapitel 12, Vers 7. Und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen. Und der Drache mit seinen Engeln kämpfte. Und wer ist der Drache? Und es wurde hinausgeworfen, Vers 9. Der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt, er wurde auf die Erde geworfen. Das heißt, in diesem Zeitpunkt, in Offenbarung 12, hat Satan seinen Zugang im Himmel verloren. Was ist da passiert in Kapitel 12? Jesus ist gestorben. Jesus ist auferstanden, zum Himmel gefahren. Und die gesamten himmlischen Welten und die gesamte himmlische Welt und Bewohner des Himmels haben gesehen, wozu diese Rebellion geführt hat von Satan, von Luzifer. Und ab diesem Zeitpunkt, vermuten wir, hat Satan keinen Zugang mehr gehabt zum Himmel, als der Sohn Gottes auf bestialische Weise ermordet wurde und er dann zum Himmel wieder aufgefahren ist. Aber zu der Zeit von Hiob hatte er noch Zugang zum himmlischen Hof. Vielleicht ein, zwei Texte zum besseren Verständnis. Texte, die wir kennen. Aber manchmal ist es ganz gut, Dinge, die wir kennen, zu wiederholen. Was passierte denn im Himmel, dass dieser Satan zum Satan wurde oder Luzifer zum Satan? Jesaja 14. Jesaja 14, Abvers 12. Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, der Sohn der Morgenröte? Wie bist du zu Boden geschmettert worden, du Überwältiger der Nationen? Und du sagtest dir in deinem Herzen, zum Himmel will ich hinauffahren, hoch über die Sterne Gottes, meinen Thron aufrichten und mich niedersetzen auf dem Berg der Versammlung. Ich will hinaufsteigen auf Wolkenhöhen, dem Höchsten will ich mich gleich machen. Und es ist interessant, in diesen zwei, drei Versen kommt der Begriff Ich will 7-mal vor. Ego, eimi. Auf Griechisch heißt das. Ego, ich will. 7-mal. Ich will, ich will, ich will. Man sieht hier den egoistischen Ansatz. Und dann heißt es in Vers 14, ich will gleich sein dem Höchsten. Das war sein Problem. Er wollte sich an die Position Gottes setzen. Und vielleicht im zweiten Text aus Hesekiel 28 wird uns ein bisschen näher rangebracht. Was passierte da? Hesekiel 28, Abvers 12. Du warst das vollkommenste Siegel voller Weisheit, vollkommen an Schönheit. Du warst in Eden, im Garten Gottes, aus den ganzen Edelsteinen warst du bedeckt. Und dann werden die ganzen Steine aufgezählt. Du warst ein ausgebreiteter, schirmender Cherub. Und ich hatte dich dazu gemacht. Du warst auf dem heiligen Berg Gottes. Unter feurigen Steinen gingst du. Vollkommen warst du in deinem Wegen von dem Tag an, als du geschaffen wurdest, bis an dir Unrecht gefunden wurde. Es gibt einige Schwestern, die heißen Lucy, Lucia, und es kommt von dem Namen Lucifer, nicht? Nicht jetzt, dass die Schwestern und Brüder hier Lucifer wären, ja? Aber der Name ist etwas Schönes, schirmender, scheinender Cherub. Das war einst Lucifer, eine wunderschöne Gestalt. Einer der höchsten Gestalten nach Christus. Ein Leiter im Himmel. Er wollte Gott sein. Er wollte die Position Gottes haben. Und er war so schön. Er wurde überheblich. Und es wurde an ihm Unrecht gefunden. Luzifer, dieser schöne Morgenstern, wurde zu Satan. Zum Rebellen. Und er hat diese Rebellion im Himmel entfacht. Und wir haben gelesen, Offenbarung 12, es kam zu einem Riesenkrieg der Sterne. Sterne als Symbol für die Engel. Es sind die Fetzen geflogen. Und Gott musste Luzifer, Satanas und seine Engel dann schlussendlich aus dem Himmel verbannen. Und genau dieser Luzifer, der zum Satan wurde, da wird berichtet in Hiob, genau der kommt zu der himmlischen Konferenz oben. Was machst du? Ich durchstreife die Erde und umwandere sie. Er hat einen Job. Zerstörung. Spaltung. Untergang. Rebellion entfachen, die er selber hatte, gegen Gott. Das ist sein Job. Dann sagt Gott in Vers 8, in Kapitel 1, wir gehen wieder zurück zu Hiob. Hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es gibt keinen auf Erden, einen Mann rechtschaffen, redlich, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Und dann antwortet Satan, ist Hiob etwa umsonst so gottesfürchtig? Glaubst du, der hält an dir fest? Einfach so. Glaubst du das? Und schon merkt man in diesem Satz schon, wie er Zweifel sieht. Vers 10. Hast du selbst nicht ihn und sein Haus, alles was er hat, ringsherum gesegnet und gehegt? Das Werk seiner Hände hast du gesegnet? Und sein Besitz hat sich im Lande ausgebreitet, wurde immer mehr? Strecke doch einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Ob er dir nicht ins Gesicht flucht. Da sprach der Herr, siehe, alles was er hat, ist in deiner Hand. Nur gegen ihn selbst strecke deine Hand nicht aus. Und der Satan ging vom Angesicht des Herrn fort. Ich kann mir gut vorstellen, dass es sehr, sehr eilig hatte, brisant, sofort wegzugehen, um sofort auf den Putz zu hauen. Der ging sehr schnell weg. Wenn Gott ein bisschen seine Hand zurückhält und ein bisschen Raum gibt, schlägt Satan zu. Geschwindigkeit und Härte sind sein Markenzeichen. Natürlich entsteht hier eine Frage, warum lässt Gott sich auf so einen Deal ein? Diese Frage können wir vielleicht nicht klären. Aber der liebe Gott möchte uns den Vorhang ein bisschen lüften, dass er uns zeigt, was passiert hier als Paradebeispiel im Leben Hiobs, als Maximum an Erfahrung, was wir alle irgendwo vielleicht erlebt haben oder erleben in der heutigen Welt. Und jetzt kommen die berühmten Hiobsbotschaften. Was ist eine Hiobsbotschaft? Ist es eine gute Nachricht oder eine schlechte Nachricht? Sogar die Politiker sagen, es gibt eine Hiobsbotschaft, die Arbeitslosenzahl ist gestiegen. Ist es eine gute Nachricht oder eine schlechte Nachricht? Wenn der Manager als Verwalter sagt, es gibt eine Hiobsbotschaft, die Zahlen stimmen nicht mehr. Wir haben mehr Ausgaben. Gott sei Dank muss es der Gemeindeälteste hier nicht machen. Wir sind im Budget immer im Lot, ja? Aber angenommen, er täte es machen. Die Finanzen stimmen nicht. Ist das eine gute Nachricht oder eine schlechte? Hiobsbotschaften sind immer schlechte Nachrichten. Vers 14, 13. Da kamen ein Bote zu Hiob und sagten, die Rinder waren beim Pflügen und die Eseln weideten neben ihnen. Da kamen die Sabäer und erschlugen die Knechte mit der Schärfe des Schwertes. Ich aber bin entkommen, um es dir zu sagen. Die erste Hiobsbotschaft, an dem Vermögen von Hiob wird angetastet. Vers 16. Kaum war er fertig. Die Schafe waren draußen. Da kam Feuer vom Himmel und verzerrte sie. Ich allein habe es überlebt, um es dir zu sagen, Hiob. Sein Vermögen wird angetastet. Vers 17. Die Chaldäer kamen, die haben alle Kamele weggenommen und alle Knechte umgebracht. Nur ich bin entkommen, um es dir zu sagen. Dritte Hiobsbotschaft. Was passiert, wenn du auf einmal dein Vermögen, deine Existenz verlierst? Wenn du plötzlich vor dem Nichts stehst, wenn du nicht weißt, wie die Monate deine Rechnungen bezahlen sollen. Am Ende des Monats bleiben mehr Monate als Geld übrig. Wenn du in der Sackgasse bist. Vers 18. Als der noch redete, kam schon die vierte Hiobsbotschaft. Deine Söhne, deine Töchter aßen, tranken Wein bei dem Erstgeborenen. Und es kam ein starker Wind vom jenseits der Wüste, stieß an das Haus. Das Haus fiel zusammen. Alle jungen Leute starben. Ich bin entkommen, um es dir zu sagen. Da stand Hiob auf, zerriss sein Obergewand, schor sein Haupt, fiel auf die Erde. Es gibt Momente, wo man sagen könnte, Geld und Vermögen ist Rauch, Schall und Rauch. Letzten Endes, Gott sei Dank, dass wir da sind. Oder? Gott sei Dank, dass wir uns in die Augen gucken können. Gott sei Dank, dass wir gesund sind. Ich bin mir sicher, Hiob hätte gesagt, ja und? Geld ist weg. Vermögen ist weg. Bill Gates auf einmal auf der Straße und bettelarm. Könnt ihr euch das vorstellen? Und dann die Nachricht, dass die Kinder gestorben sind. Vier Hiobsbotschaften. Und da steht hier im Vers 20, er zerriss seine Kleider. Ich kann mir das vorstellen. Er schor sein Haupt. Ich kann mir das vorstellen. Dass wir, wenn wir Haare auf dem Kopf haben, dass wir sie anlangen, dass wir drumherum reißen. Was ist hier passiert? Und ich kann mir vorstellen, er fiel auf die Erde. Es ist gut. Und dann heißt es hier, und er betete an. Und manche Leute meinen, wir müssen alles, was uns trifft, einfach mit Hingabe und ohne Murren und ohne Klagen hinnehmen. Und es wird schon. Aber wir dürfen auf die Erde fallen. Wir dürfen auf unser Kopf langen. Wir dürfen unsere Kleider zerreißen. Das ist ja gewaltig, was hier passiert. Warum konnte er das? Gott anbeten. Warum? Kannst du und ich, wenn uns ein Schicksalsschlag trifft, einfach so Gott anbeten? Zeigt die Realität manchmal nicht ein anderes Bild? Wenn wir am Boden sind, wenn Unrecht geschieht, und hier geschieht scheinbar Unrecht, können wir dann beten? Ich kann mich noch an einen Gemeindeältesten erinnern, der vorne saß, er stand am Podium und weinte. Er weinte, dass Gott ihn verlassen hat. Dann überlegte man, wie meint er das? Ja, er kann mit seinem Geld nicht mehr auskommen. Er hat nicht so viel Geld, er hat nicht so viel Vermögen. Gott hat ihn verlassen. Und er weinte vorne. Er weinte. So ähnlich wie das Kind. Was passiert, wenn du nicht nur dein Vermögen verlierst, alles, was dir lieb ist? Wenn du schon beim Vermögen weinst. Und dann dieser berühmte Satz von Hiob, Vers 21. Nackt bin ich aus Mutterleib gekommen. Und nackt kehre ich dahin zurück. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Bei all dem sündigte Hiob nicht, legte Gott nichts Anstößiges zur Last. Ja, was für eine Aussage. Und wir haben gesagt, der Feind Gottes will, dass wir Gott etwas Anstößiges zur Last legen. Das war sein Job im Himmel. Und er will, dass alle Menschen Gott immer was Anstößiges zur Last legen. Hört ihr schon die Stimmen, diese anstößigen Dinge, die sie Gott zur Last legen? Wenn Gott ein liebender Gott ist, warum geschieht das ganze Unrecht, oder? Sie legen was Anstößiges Gott zur Last. Und viele, viele, viele Ideen, wo Gott angegriffen wird. Satan ist der Inspirator für diese Gedanken. Aber was für eine Reaktion? Und plötzlich wendet die Kamera wieder von der Erde weg. Die Kamera wird nach oben wieder geschwenkt und wieder findet eine Konferenz statt. Kapitel 2. Und es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, die Engel und die Himmelsbewohner zusammen. Und auch Satan kam in ihre Mitte, sich vor dem Herrn einzufinden. Und der Herr sprach, na, woher kommst du? Satan, vom Durchstreifen der Erde, von Umwandern auf hier, das kennen wir schon, ja? Was er alles beim Durchstreifen und Umwandern alles macht. Und der Herr sprach, nun, hast du gesehen? Auf meinen Knecht Hiob. Es gibt keinen auf der Erde, so rechtschaffen, redlich, gottesfürchtig, das Böse meidet. Und noch hält er fest an seiner Rechtschaffenheit. Du hattest mich gegen ihn aufgereizt, ihn ohne Grund zu verschlingen. So heißt es in der Elberfelder. Ja, Satan antwortete, Haut für Haut. Alles, was der Mensch liebt, ja, gibt er für sein Leben. Das heißt seine Gesundheit. Du wirst sehen, strecke deine Hand aus, Vermögen, Kinder, schon und gut. Aber wenn es um sein Leben geht, ja, dann pass mal auf, was er macht. Da sprach der Herr zum Satan, okay, er ist in deiner Hand. Taste sein Leben aber nicht an. Und Satan ging weg, fort. Wieder so schnell, wie er gekommen ist, ging er wieder weg. Sehr eifrig zu zerstören. Vers 7. Hiob wurde geschlagen mit bösen Geschwüren, von der Fußsohle bis zum Scheitel. Und er nahm eine Tonscherbe, um sich damit zu schaben, während er mitten in der Asche saß. Das ist die fünfte Hiobsbotschaft. Seine Gesundheit wurde genommen. Was wird er tun? Und kaum ist die fünfte Hiobsbotschaft ausgesprochen und getan, kommt schon die sechste Hiobsbotschaft. Es gibt viel mehr Hiobsbotschaften. Vers 9. Seine Frau kam zu ihm. Hältst du immer noch an dem fest? Fluche Gott und stirb. Die Hiobsbotschaft ist, seine Frau verlässt seine Seite. Seine Frau zieht nicht mehr am Strang mit ihrem Mann, mit Hiob. Und was sagt er, Vers 10? Du redest wie eine törichte Frau. Das Gute haben wir empfangen, sollen wir auch das Böse nicht empfangen. Und dann heißt es wieder, dieser gewichtige Satz, das kann man sich gar nicht vorstellen, bei all dem sündigte Hiob nicht mit seinen Lippen. Könnte das sein, dass er das vielleicht nicht ausgesprochen hat, aber dass es in seinem Herzen gebrodelt hat. Deshalb nicht mit den Lippen. Das ist ein ganz klarer Hinweis. Wahrscheinlich, es hat gebrodelt. Hat er das Recht dazu? Bitte, wir sind doch keine Roboter. Natürlich hat er das Recht dazu. Natürlich kann es sich aufbäumen. Was ist hier los? Mein Vermögen, vergiss es. Aber meine Kinder, meine Gesundheit, ich bin vielleicht alt, meine Frau, es hat gebrodelt. Es ist gut so. Wir sind keine Roboter. Es muss manchmal brodeln. Und wir müssen sagen, Herr, was ist los? Was geschieht hier? Wir kennen uns nicht mehr aus. Kein Eingang, kein Ausgang. Und ihr müsst euch vorstellen, dieser Mann, wenn ihr dann die weiteren Kapitel lest, zu dem Mann sind die Menschen gepilgert, um Weisung, um Information zu bekommen. Und dieser Mann, dieser große Mann Hiob, sitzt im Dreck, schabt sich mit einer Scharpe.
seine Geschwüre runter, hat seine Kinder verloren, sein Vermögen, seine Frau. Es gibt noch eine, die siebte, Vers 11. Und die drei Freunde haben vom Unglück von Hiob gehört. Da kamen sie, Eliphas, Bildad, Sophar. Und sie verabredeten sich, miteinander hinzugehen, um ihm Einteilnahme zu zeigen und ihm zu trösten. Und jetzt steht ein Vers hier, der ist so hammerhart. Vers 12. Und als sie aber von fern ihre Augen erhoben, erkannten sie ihn nicht mehr. Stellt euch das mal vor. Bis zur Unkenntlichkeit zerstört. Am Boden, im Dreck. Was ist die Reaktion? Da erhoben sie ihre Stimmen und weinten und sie zerrissen ein jeder sein Obergewand und streuten Staub auf dem Kopf, himmelwärts und auf dem Kopf. Und sie saßen bei ihm auf der Erde 7 Tage, 7 Nächte und keiner redete ein Wort, denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war. Da haben sie richtig reagiert. Mit dem Weinenden weinen. Mit den Lachenden lachen. Sie haben richtig reagiert, 7 Tage geschwiegen. Und manchmal muss man schweigen. Manchmal sind Worte, die wir sagen, zu schnell sagen, wie Messer, ja, wie Rasierklingen über der Haut. Die schneiden. Wenn so Sätze kommen, wie zum Beispiel, naja, was musst du denn alles noch lernen, dass es dir das passiert. Das tut weh. Das tut so weh, diese Sätze. Wenn jemanden ein Schicksalsschlag getroffen hat. Ich kann mich noch erinnern, als unser Sohn mit 1 Jahr operiert wurde und dann nach der Operation schwerst behindert war, kamen solche klug Pünktchen und sagten, naja, wer weiß, was du lernen musst in deinem Leben. Das tut weh. Das tut so weh. Dann muss der eine lernen und der andere nicht lernen? Ja, was ist das für eine Gerechtigkeit? Was soll denn das? Und es kamen welche, die haben die Hand nur auf die Schulter getan. Ihnen kamen die Tränen und die haben nichts gesagt. Das waren die wahren Tröster. Ohne Worte. Die drei Freunde haben hier richtig reagiert. Sie haben geweint, weil der Schmerz groß war. Aber dann öffnet Hiob, Kapitel 3, seinen Mund. Und er legt los. Das, was er mit den Lippen nicht gesagt hat, jetzt lässt er alles raus. Und das ist ein Zeichen dafür, dass es in ihm gebrodelt hat. Hat er das Recht dazu? Zu brodeln? Natürlich. Das ist ja Wahnsinn, was passiert. Vermögen, Kinder, Gesundheit, seine Frau. Und jetzt kommt noch der Hammer. Fangen seine Freunde an anzuklagen. Die 7. Hiobsbotschaft. Die Freunde, die richtig reagiert haben, die da waren, die getröstet haben, die geweint haben. Und jetzt fangen sie an zu sagen, naja, Hiob, da war doch vielleicht was, was nicht in Ordnung war. Ein seltsames Gottesbild. Gott straft nicht umsonst, der hat schon mit Grund reingeschlagen. Und Hiob sagt, ja Moment mal, Entschuldigung, was habe ich denn getan, dass es mich so trifft? Und die ganzen Kapitel geht es hin und her und hin und her. Und Hiob kommt in die Probleme rein. Dass er nicht mehr weiß, nicht mehr aus und ein, dass er gar nicht mehr einordnen kann, was soll das? Und dann kommt ein 4. Freund. Ich muss ganz ehrlich sagen, der 4. Freund in meinem Studium von Hiob, den habe ich immer vernachlässigt. Es gibt noch einen. Ganz am Ende des Kapitels von 42 werden alle drei Freunde von Hiob, von Gott kritisiert. Ihr habt Unsinn geredet gegen Hiob, meinen Knecht. Aber einer wird nicht kritisiert. Elihu. Elihu? El? Gott? Ein Bote von Gott. Ich meine, dass ich bei Ellen White gelesen habe, in meinen Recherchen, dass Gott dann einen freundlichen Boten geschickt hat. Elihu. Das an seiner Seite stand. Und er wurde geschickt, um Hiob zu zeigen, Hiob, deine Argumente, dein Schmerz ist groß, aber deine Argumente, dass ein Mensch so recht schaffen könnte, dass ihm kein Unglück treffen könnte, ist falsch. Denn Unglück trifft Gläubige und Ungläubige. Wir atmen die gleiche Luft ein. Wir trinken das gleiche Wasser. Wir leiden unter der gleichen Bestrahlung. Es trifft auch Gläubige. Und genau dieser Elihu studiert das mal. Dieser Elihu wird nicht kritisiert. Die anderen drei schon. Und wie? Hiob ist ein Blick hinter den Vorhang, was in dieser Welt passiert. Hier geschieht ein Kampf zwischen Licht und Finsternis, zwischen dem satanischen Heer und zwischen Gottes Heer. Und manchmal schafft es dieses satanische Heer, sogar uns als Freunde, als Menschen, wo Menschen leiden, ihnen sehr viel Leid zuzufügen. Und wir werden Werkzeuge in der Hand des Feindes. Gott bewahre uns davor, dass wir Freunde, Verwandte, Schwestern und Brüder, Bekannte abschießen. Dass wir ihnen im Weg stehen. Ja? Der Verkläger der Brüder mit seinen Engelschar ist viel unterwegs. Und wenn wir in die Bibel gucken, in Matthäus 24, und wenn wir in die Offenbarung gucken, sagt Matthäus 24, 21 und die Offenbarung, dass es eine Zeit geben wird, wo die Welt drunter und drüber gehen wird. Gott möchte das nicht sagen, dass wir Angst bekommen, sondern Gott möchte uns Mut machen, drunter zu bleiben. Das Maximum an Erfahrung hat Hiob gelebt. Er ist unter den Belastungen drunter geblieben. Und es heißt in Offenbarung 13,10, hier ist Geduld der Heiligen, hier ist das Ausharren der Gläubigen, die an Gott glauben. Und dieses Wort Ausharren, dieses heißt im Griechischen Hypomone, heißt drunter bleiben. Hier sind Menschen, die drunter bleiben. Es geht in der Welt drunter und drüber. Vielleicht in ihrem Leben, weil die Anfechtung gravierend ist. Vielleicht in der Verwandtschaft. Vielleicht über die Gesundheit. Vielleicht über ihr Vermögen. Weil Satan will, dass wir Gott etwas ihm anschuldigen, ihm etwas hinschmeißen und ihn kritisieren und wie die Frau von Hiob Gott absagen. Das ist sein Ziel. Letzten Endes Gott abzusagen. Kennt ihr viele Menschen, die das Unrecht und die Brutalität in der Welt sehen, nicht erklären können und sagen, wie können wir an so einen Gott glauben? Satan schafft es immer wieder, Menschen dahin zu bekommen. Aber Gott sagt, bleibt drunter. Und meine Frage war hier, warum konnte Hiob anbeten? Warum war seine erste Reaktion, als er die Hiobsbotschaften, die ihn zertrümmert haben? Es heißt hier ganz einfach, zwei Worte, er betete an. Warum? Es gibt nur eine Erklärung. In Kapitel 19, Vers 25. Kapitel 19, 25. Dieses gewichtige Wort, sagt er. Und die hat auch gelebt. Doch ich weiß, mein Erlöser lebt. Und als das Letzte wird er über dem Staub mich erheben. Er wusste und er kannte Gott. Niemand wird Gott anbeten, wenn er Gott nicht kennt. Das wird er nicht machen. Der wird in den ganzen Hiobsbotschaften untergehen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und dann sagt er ganz zum Schluss, ich habe dich vom Hörensagen gekannt. Er kannte ihn. Und jetzt habe ich meinen Erlöser gesehen. Der einzige Schlüssel, um dieses Wirrwarr der letzten Zeit, bevor das Ende und somit die Wende über diese Welt kommt, wo wir bestehen können, wo wir drunter bleiben können, ist, den Herrn zu kennen. Wir müssen wissen, dass der Herr so nicht ist. Er ist nicht so. Hier findet ein großer Kampf statt. Der Kampf geht um jeden Menschen. Und in diesem Kampf geht es um die Entscheidung. Möchtest du dich für Gott entscheiden, den Gerechten, der dich erlösen möchte, oder möchtest du dich für die Rebellion entscheiden? Es geht um Entscheidung. Und jeder Mensch ist aufgerufen, zu entscheiden. Wie entscheidest du? Ihr habt sicherlich dieses eine gehört, diese Geschichte Spuren im Sand. Kennt ihr das? Ist das nicht schön? Wo ein Mann am Ende des Lebens nachdenkt und zurückblickt mit Gott und sagt, schau mal, lieber Gott, es gab so viele Elemente im Leben, wo du mitgegangen bist. Ich sehe im Leben, wenn ich zurückblicke, zwei Spuren. Meine Spur und Gott, deine Spur, nebeneinander gehen. Aber dann kamen gefährliche Momente, schwierige Momente im Leben. Lieber Gott, da sah ich nur und sehe ich nur meine Spur. Wo warst du? In den schwierigsten Momenten meines Lebens. Was sagt Gott? In den schwierigsten Momenten deines Lebens siehst du zwar eine Spur, es ist meine. Ich habe dich getragen. Genau dann, wenn es uns am schlechtesten geht, ist Gott uns am nächsten. Ganz nah. Und dann geht die Geschichte weiter, Spuren im Sand. Und dann sagt der liebe Gott, ja, Moment mal, da ganz zum Schluss sehe ich so viele Spuren durcheinander. Was war denn da? Und da sagte Gott, da hast du das Ziel erreicht, der Ewigkeit. Dann habe ich dich in meine Arme genommen und wir haben getanzt vor Freude. Du warst am Ziel. Und der liebe Gott möchte uns schenken, dass wir alle dieses Ziel erreichen, dass wir mit Gott diesen letzten Tanz machen können, wenn uns durch die Schwierigkeiten des Lebens, durch die Hiobsbotschaft hindurchführt. Unser Erlöser lebt. Und das ist wunderbar. Amen. Ja, lieber Vater, es ist ein Bekenntnis. Es ist ein Moment der Entscheidung. Und täglich müssen wir diese Entscheidung treffen für dich, Herr. Und du bist derjenige, der uns ans Ziel führen möchte. Du bist derjenige, der uns tragen möchte, wenn vielleicht Hiobs Botschaften uns auch treffen. Herr, und sie kommen, ob klein oder groß, in den verschiedenen Aspekten und Variationen. Gib uns Kraft, lieber himmlischer Vater, dass wir drunter bleiben können. Und das können wir nur, wenn wir mit dir verbunden sind, wenn du uns kennst und wenn wir dich kennen. Und dazu lädst du jeden Menschen auf dieser Erde ein. Hilf her, wenn der Punkt kommt am Ende, wo wir diesen Freudentanz tanzen, Erlösung erleben dann, im wahrsten Sinne des Wortes bei dir sind, dass keiner, der hier ist, fehlt, dass wir alle dort ankommen und mit Freude jubeln und tanzen. Die Botschaft der Erlösung ist die mächtigste. Danke dafür. Deshalb bitten wir dich, Herr, segne und behüte uns. Wir bitten dich, lieber himmlischer Vater, lasse dein Angesicht leuchten über uns, sei uns gnädig. Wir bitten dich, hebe dein Angesicht über uns und gebe uns Frieden.